Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Dass der Begriff und der Hype rund um Industrie 4.0 eine ziemlich clevere Marketingaktion waren, haben wir im Podcast schon öfter diskutiert. In dieser Episode schauen wir deshalb ganz bewusst auf eine andere Seite. Was funktioniert im Kontext von digitalen Zwillingen, datengetriebenen Geschäftsmodellen, Pay-per-Use und der Plattformökonomie heute wirklich? Anlass ist ein neues Impulspapier des Forschungsbeirats Industrie 4.0 mit dem Titel Erfolgreiche digitale und datengetriebene Geschäftsmodelle für Industrie 4.0. Mit mir im Gespräch ist die Mitautorin des Papiers, Dr. Ursula Frank. Neben ihrer Tätigkeit im Forschungsbeirat verantwortet sie die R&D Corporations bei Beckhoff. Wir klären, wo wird tatsächlicher wirtschaftlicher Wert geschaffen und wo bleibt es eine Vision? Wie lassen sich typische Hürden bei Daten, Monetarisierung und Verantwortlichkeiten überwinden? Und was bedeutet das ganz konkret für Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau? Wie immer praxisnah, realistisch und durchaus kritisch diskutiert. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspirationen, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann. Ursula, herzlich willkommen im Podcast Factory 21.
Ja, danke schön für die Einladung, Lukas. Ich freue mich sehr, dass ich da mitwirken kann und bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt.
Sehr schön. Ich würde dich einmal gerne am Anfang so ein bisschen vorstellen, auch ein bisschen challengen, um ehrlich zu sein. Du bist bei Beckhoff verantwortlich für R&D Corporations, also sehr entwicklungslastig, würde ich mal unterstellen. Außerdem bist du im Accatech tätig, also in dem Forschungsbeirat Industrie 4.0. Wie oft schaffst du es denn, da an Puls der Produktion zu kommen, Sicherheitsschuhe anzuhaben und den Shopfloor zu besuchen? Also wann warst du das letzte Mal in irgendeiner Produktion?
Und das letzte Mal gestern. Um auch nochmal zu schauen, was ist bei uns überhaupt los in der Produktion? Denn ich kann ja nicht heute kommen und kenne den aktuellen Stand nicht.
Okay, verstanden. Das hört sich schon mal sehr gut an. Jetzt geht es ja heute hauptsächlich um das Impulspapier, was ihr geschrieben habt. Und was mich initial mal interessieren würde, wie wird man denn überhaupt Mitglied in dem Verein, was ihr seid, also Accatech als Verein, steht für die Akademie der Technikwissenschaften, habe ich rausgefunden. Also wie bist du da dazugekommen? War das von Anfang an Ziel von dir oder bist du da so reingerutscht? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, das war eher Zweiteres, dass man da reingerutscht ist. Die gibt es ja schon einige Jahre, ist entstanden im Rahmen von Industrie 4.0 der Entstehung. Da gibt es ja auch die Plattform Industrie 4.0. Und da wurde dann der Forschungsbeirat gegründet, um halt noch weiter nach vorne zu schauen. Und das fing im kleineren Kreis an. Und immer dann, wenn man denkt, man könnte wohl noch Experten benötigen aus Industrie- oder aus Hochschulsicht, überlegt sich das Gremium und überlegt auch, wen es als nächstes ansprechen könnte. Und da scheine ich wohl auf der Liste gestanden zu haben und bin dann angesprochen worden und habe dann natürlich gerne mitgemacht.
Okay, sehr spannend. Das heißt, das machst du schon ein paar Jahre?
Und jetzt müsste ich zurückrechnen, seit Corona verkommt man in der Zeit, ich glaube 7, 8 Jahre, ja.
Okay, ja, das ist doch schon eine ganze Zeit. Jetzt habt ihr ein Impulspapier geschrieben und ich habe es eben immer aufgeschrieben. Es heißt, erfolgreiche digitale und datengetriebene Geschäftsmodelle für Industrie 4.0 mit dem Fokus auf dem Maschinen- und Anlagenbau. Hol uns doch mal am Anfang ab, was war eure Motivation, da ein Impulspapier zu schreiben und was für einen Nutzen soll das schiffen oder was für einen Mehrwert sollte das Papier bringen?
Also an Industrie 4.0 arbeiten wir jetzt schon viele Jahre, 15 Jahre, und man sieht auch schon viele Erfolge. Und das Tolle an Industrie 4.0 ist, man hat ja jetzt die Datenintegration nach vorne getrieben, man schafft neue Technologien einzusetzen und dadurch entstehen auch viele Daten, die jedem zur Verfügung stehen. Und mit diesen Daten kann man eine ganze Menge tun. Und wir beobachten auch schon das Thema digitale Datenmodelle schon die ganze Zeit und wundern uns, warum das in der Industrie noch nicht so stark Anklang gefunden hat. Und mit diesem Papier wollten wir zum einen untersuchen, welche ersten digitalen Geschäftsmodelle gibt es? Und wir wollten es auch so darstellen, dass wir dritte Unternehmen ermutigen, das auszuprobieren und damit anzufangen und auch zu zeigen, wo man anfangen kann und dass man auch schnell oder relativ schnell einen ersten Nutzen erzielen kann.
Jetzt hast du gesagt, ihr wundert euch ein Stück weit, warum das nicht weiter verbreitet ist. Wir hatten bei uns im Podcast schon häufig
den Begriff aufgegriffen. Wir hatten mal eine Historikerin, die sich mit der Produktionsgeschichte auseinandergesetzt hat, die hat gesagt, ja, Industrie 4.0, das ist doch alles nur eine Grundidee aus den 70er Jahren. Damals hieß es SIM, heute heißt es Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist nur ein Marketingbegriff. Inwieweit würdest du dem zustimmen und was sind so die Erkenntnisse, die ihr daraus geschlossen habt oder rausgefunden habt? Also an was liegt es, dass die technologische Durchdringung noch nicht so tief ist, wie man es eigentlich erwarten würde aus eurer Sicht?
Ich glaube, dass wir technologisch schon sehr viel geschafft haben, denn es sind viele Anlagen mit sehr viel mehr Sensorik ausgestattet, mit sehr viel mehr Datenverarbeitung ausgestattet, als das noch vor 20 oder 15 Jahren der Fall war. Das heißt, Industrie 4.0 hat schon einen richtigen Push gegeben. Es gab ja auch viele Förderprogramme und es gibt auch viele Menschen, die seitdem wirklich sehr konzertiert daran arbeiten. Und wenn viele Menschen an einem Thema wirklich intensiv arbeiten, gibt es Fortschritte. Da ist einfach mitzurechnen, dass hier auch schon ganz viel passiert, aber es kann noch mehr gehen. Und wir wissen, dass auch noch mehr geht und wir wissen auch, dass andere Nationen und Länder vielleicht noch viel schneller sind, weil sie vielleicht nicht so lange überlegen und ein bisschen mehr hands-on in einigen Dingen sind. Und von daher ist es für uns jetzt an dieser Stelle wichtig, dass wir das ganze Thema einfach weiter pushen, weil wir als Deutschland haben das Thema nach vorne gebracht. Wir waren noch immer gut in der Produktion, wir sind auch noch gut in der Produktion, aber wir wollen wettbewerbsfähig bleiben, die Wettbewerbsfähigkeit vielleicht auch weiter ausbauen. Und das können wir natürlich durch gute Produktion und wenn wir die entsprechend weiter digitalisieren, neue Funktionen einbauen und damit einfach Nutzen und Mehrwert für die Unternehmen schaffen.
Okay, verstehe. Das heißt, du würdest sagen, es ist dann dieses Mal mehr als Marketing?
Marketing hat natürlich massiv geholfen, muss man sagen. Denn dadurch, dass alle darüber gesprochen haben, wurde das Thema einfach ein interessantes Thema, ein wichtiges Thema für alle. Und es spricht natürlich allen Produktionsunternehmen und der Industrie vom Herzen, wenn man sagt, Mensch, wir wollen jetzt das Ganze effizienter machen. Wir wollen die Prozesse optimieren. Und wenn man sagt, Prozesse optimieren, hört sich immer negativ an. Wenn wir aber sagen, wir wollen Industrie machen und wir wollen die Systeme intelligenter machen, sodass sie effizienter sind, nachhaltiger sind, dass die Menschen bei der Arbeit entlastet werden, das gibt ja einen positiven Schub. Und man hat Freude daran zu arbeiten und auch Freude daran, neue Technologien zu entwickeln. Und von daher gehe ich einfach davon aus, dass klar, anfangs schien das für einige Marketing zu sein. Auch bei uns im Unternehmen waren einige doch auch ein bisschen pikiert, dass es hieß, wie sie eben sagtest, das machen wir ja schon seit 1980 oder länger. Aber wir haben neue Funktionen reingebracht, wir haben neue Möglichkeiten geschaffen und wir haben ein Bewusstsein dafür geschaffen, was man noch alles realisieren kann. Und durch dieses Bewusstsein schaffen kamen viele, viele neue Ideen, die dann natürlich dazu führen, dass sie dann noch umgesetzt werden in der Regel.
Jetzt habe ich dich ja so verstanden, im Impulspapier geht es vorrangig darum, rauszufinden, was heute schon funktioniert. Also wenn du jetzt die Kernbotschaften so ein bisschen runterbrechen müsstest, was sind so die Hauptthemen, die ihr da vorstellt?
Wir stellen erstmal natürlich vor, dass Industrie 4.0 schon einiges an Realität geworden ist und dass dadurch bedingt auch schon viele Technologien vorhanden sind, mit denen man noch weitere neue Services, Dienstleistungen, Funktionen realisieren kann. Dass es auch schon viele Ansätze gibt, die nutzenversprechend sind und auch schon getestet werden können und ausprobiert werden können und auch schon in Realität umgesetzt werden können. Dass der Aufwand manchmal gar nicht so groß ist, wie man denkt, wenn man diesen Begriff hybride Leistungsbündel hört und nur Geschäftsmodelle. Und dass der Weg dahin für viele einfach begonnen werden muss. Mhm.
Kannst du da mal ein Beispiel machen? Also was ist heute schon durchaus interessant im Maschinenbau und funktioniert Stand heute?
Mhm. Es gibt dort zum Beispiel erste Antriebe, die schon mit entsprechender Sensorik ausgestattet sind, dass sie eine Selbstüberwachung haben bezüglich Energieverbrauch, Temperaturerwärmung, sodass die eine Überwachung haben, wann ist mein optimaler Betriebspunkt, wo ich die meiste Leistung bringen kann, aber auch den nächsten Energieverbrauch nutze. Ein Beispiel. Anderes Beispiel ist, es gibt viele Condition-Monitoring-Lösungsansätze, die mithilfe von Noise-artigen Software-Analytics-Tools realisiert werden können. Diese Daten geben dann anschließend Aufschluss darüber, ob meine Bohrer verbraucht ist, ob ich vielleicht Schmiermittel nachfüllen muss, ob die Presse noch instand ist, ob ich neue Riemenantriebe benötige und oder falls auch ein Fehler vorliegt. Und wenn ein Fehler vorliegt, wird das auch beispielsweise, kann man das per Remote den Service dazu rufen. Und das sind einfach ganz schlichte, einfache Softwareaktivitäten mit den Daten, die ich sowieso in der Anlage habe, sodass ich mit wenig Aufwand gute Mehrwerte erzeugen kann.
Wenn du sagst Mehrwert, dann wird das auch schon wahrgenommen heute von jemand, der eine Anlage kauft? Also, dass ich dann gezielt mehr Geld aufbringe, um in ein Condition Monitoring System zum Beispiel zu investieren bei einer neuen Anlage? Oder wie sind da eure Erfahrungen?
Das ist zwiegespalten. Es gibt natürlich Maschinen, wo wirklich Hochpräzision ist und Nullstillstandszeiten sein dürfen. Da sind die Maschinenbauer gegebenenfalls bereit, auch wirklich für zu bezahlen. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die sagen, unsere Kunden fragen das noch nicht direkt an. Wir testen es aber und bieten das als Mehrwert an und nutzen es als Kundenbindungsmittel, weil sie dadurch einfach sehen, dass wir schneller, wenn man jetzt per Remote den Service beantragen kann, dass der Service einfach direkt da ist, angerufen werden kann, es niemand anreisen muss. Und diesen Mehrwert, der muss, glaube ich, den Unternehmen überhaupt erst nochmal verdeutlicht werden, dass sie also nicht nur unbedingt sehen, ich habe jetzt eine neue Analytics-Methode und spare dadurch 20% Kosten ein oder ich kann meinen Gewinn dadurch erhöhen, sondern dass sie sehen, ich habe null Stillstandszeiten, ich habe den Service vor Ort, mir wird sehr schnell und praxisnah geholfen. Und das Schöne ist, durch diese Analyse-Tools, die nutzen die Daten aus der Produktion, sie nutzen Daten aus der Maschine, sodass man eine hohe Transparenz hat, wo an der Maschine möglicherweise die Störfälle liegen und die Probleme liegen.
Mhm. Das heißt, ich verstehe das dann so, er denkt da wahrscheinlich oft vom Maschinenbau OEM aus, oder? Von demjenigen, der die Maschine dann verkauft als fertiges Produkt, vielleicht sogar Generalunternehmer ist, je nachdem, was es für ein Setting ist. Oder meintest du jetzt auch, da geht es auch sehr stark um den Endanwender, also derjenige, der die Anlage kauft, bei sich dann in der Fabrikhalle stehen hat?
Da hast du genau einen richtigen Punkt erwischt. Wenn wir nur mit dem Maschinenbauer sprechen, was heißt, wir sind ja sehr glücklich, dass wir mit dem Maschinenbauer sprechen dürfen. Wenn man Komponenten und Maschinensteuerung braucht, weil der weiß ja schon sehr viel, wofür die Maschinen in Einsatz kommen und kennt auch schon viele Fehlerfälle und kennt auch die Bedarfe seiner Kunden. Und da sind wir genau bei dem Punkt. Wir müssen, wenn wir ganz optimale Services anbieten wollen, natürlich verstehen, was von den Produzenten, also von den Betreibern, die Herausforderungen sind. Was die Rahmenbedingungen sind, wo er wirklich Probleme in der Produktion hat, warum vielleicht ein Bohrer in einer bestimmten Situation immer abbricht, welche Schwingungen auftreten beim Bohren, weil wenn man die jetzt erkennen würde und weiß, da ist ein Schwellwert, da bricht der Bohrer immer, dass man das frühzeitig einstellen kann. Der weiß auch, wie seine Mitarbeiter funktionieren und der weiß auch, wie er im Grunde auch selber den Umsatz generiert und Geld verdient. Und dann hat man die Stellschrauben, wie entsprechend im Grunde der Maschinenbauer die Maschine zu bauen hat oder auch die Services, die anschließend wirklich der Betreiber nutzt, wie die zu gestalten sind.
Ja, jetzt hast du ja gerade ein paar Beispiele gebracht, wie das beim Betreiber ankommt. Und damit das Ganze ja ein Geschäftsmodell ist, das heißt tragfähig ist, das ja nicht nur für den Maschinenbauer einen Mehrwert bringen, sondern ja auch für den Anwender, wie wir es gerade hatte. Habt ihr da eine Auswertung gemacht, was da heute für wirtschaftliche Effekte entstehen? Also nehmen wir gerade mal den Betreiber. Also was für einen Vorteil habe ich, wenn ich solche neuen Geschäftsmodelle dann tatsächlich in mein Unternehmen mit reinnehme als Betreiber?
Als Betreiber habe ich erstmal einen riesen Vorteil, wenn die Maschine einfach keinen Stillstand hat. Dass ich kann. Dadurch reduziert sich natürlich die Stillstandszeiten und ich habe eine höhere Produktivität. Man kann natürlich auch, wenn man nachvollzieht, wo der Energieverbrauch ist, schauen, wo sind Energiespitzen, warum treten die auf und man kann auch vielleicht die Lastspitzen verteilen oder versuchen zu vermeiden, sodass man im Grunde insgesamt energieoptimaler seine ganzen Anlagen betreibt. Wenn man schnell einen Service bekommt und der auch nicht vor Ort sein muss, hat man keine Reisekosten zu zahlen, die im Grunde auch zu hohen Kosten fallen können. Man hat auch Vorteile bei den Mitarbeitern möglicherweise, weil es gibt auch Lerneinheiten oder Tutorials oder die Mitarbeiter werden angeleitet bei der Bedienung von Anlagen, was natürlich die Mitarbeiterzufriedenheit möglicherweise erhöht. So sehen wir eigentlich eine ganze Menge an Vorteilen bei den Betreibern direkt.
Okay, verstehe. Und habt ihr dann ausgewertet im Rahmen von dem Impulspapier, was das an zusätzlichem Umsatz, weiß ich nicht, Geschäftsvolumen bringt? Also kann man das schon irgendwie beziffern?
Ja, das ist eine gute Frage. Das diskutieren wir immer wieder. Und aktuell stellen wir fest, so richtige Kennzahlen gibt es da noch nicht. Wie will man das jetzt ganz genau bewerten? Bei normaler Produktivität hat man nicht Input. Man hat das, was man verbraucht, und hat einen gewissen Output. Und diese Output-Steigerung jetzt durch diese neuen Geschäftsmodelle wirklich zu messen. Wir haben Schätzwerte, wenigstens einige von uns, die variieren aber auch von Unternehmen zu Unternehmen und von Anwendung zu Anwendung. Von daher tun wir uns sehr schwer, wirklich ganz genau zu sagen, man hat jetzt, wenn man die und die Anwendung einsetzt, 20% Umsatzsteigerung oder 50% Materialeinsparungen. Wir haben diese Zahlen schon bei den ersten Anwendungen realisiert, aber ich würde das ganz ungern pauschalisieren.
Okay, aber du würdest schon sagen, du schaffst da heute schon realistisches Mehrgeschäft, wenn du auf solche Technologien und Ansätze setzt.
Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das ist nicht immer nur, dass man wirklich von Kostenseiten her schauen kann, sondern man hat Nachhaltigkeitsaspekte, die man mit berücksichtigen kann. Man hat auch Resilienzaspekte, wenn man wirklich jetzt auch flexible Wertschöpfungsnetze hat, dass man da auf andere Materialien zugreifen kann, natürlich die Logistik ein bisschen flexibel gestalten kann. Man hat für Mitarbeiterzufriedenheit, weil vielleicht er auch in seinem Arbeiten unterstützt wird. Also von daher gibt es aus unserer Sicht Nutzen an unterschiedlichsten Stellen.
Wollte ich zunächst dann so ein bisschen einsteigen in, wie kann ich das denn konkret ummünzen als, bleiben wir mal bei einem Maschinenbauunternehmen, also kann ich dann einfach ein höheres Invest verlangen initial beim Maschinenabsatz oder geht es auch schon in Richtung von einem Recurring Business, da gibt es also dieses Stichwort Pay-Per-Use, also was habt ihr festgestellt, wie sich das konkret aufs Geschäftsmodell bei einem Maschinenbauer auswirkt?
Also wir haben einige Maschinenbauer, die entwickeln wirklich Analyse-Tools, setzen die erstmal ein, testen die auch bei dem Kunden und versuchen rauszufinden für sich, wer hat welchen Nutzen. Es gibt den Nutzen, den wir eben hatten, für den wirklich Betreiber, dass er weniger Stillstandszeiten hat und auch eine höhere Transparenz über seine eigene Maschine. Für den Maschinenbauer direkt kann er daraus auch ableiten, was er selber an seiner Anwendung beim nächsten Mal optimieren kann. Oder auch teilweise auch bei den Kunden direkt im Betrieb die Maschinen weiter optimal einstellen. Und wenn man jetzt zu einem Automatisierungstechniker geht, auch die bekommen noch wieder Hinweise zurück, wie sie überhaupt ihre eigenen Software-Tools oder Hardware zu gestalten haben. Das wäre im Grunde eine Wertschöpfungskette, die man zeigen kann. Es gibt auch andere, die haben schon fertige Software-Bausteine, die man modular zusammensetzen kann, wo Kunden individuell eine Lösung erarbeitet wird und zum Einsatz kommt, wo auch schon wirklich Kostenmodelle hintersitzen teilweise, wo für Software-Module Fixkosten genommen werden. Es fängt aber auch schon an, dass man wirklich Lizenzen und Abonnements für Software-Bausteine gibt. Das ist im Moment aber alles noch sehr offen und im Fluss. Das heißt, es gibt von allen Lösungen und es wird sich über die Zeit jetzt rausstellen, für welche Anwendungen welche Lösungen überhaupt ideal sind.
Was ist dein Gefühl? Also wird sich dann eher, ich würde mal sagen, so das klassische Investitionsgeschäft durchsetzen oder siehst du auch durchaus Möglichkeiten, dass da im Softwarebranche spricht man ja oft von Recurring Business, also von kontinuierlichen Nutzen, aber auch dann Zahlungsströmen, die anfallen. Siehst du da auch eine realistische Chance für?
Ich denke schon, denn die Software ist ja wirklich sehr schnelllebig und entwickelt sich immer kurzzeitig weiter. Und wenn man aktuell bleiben möchte, möchte man eigentlich auch immer die aktuellen Versionen haben. Und es funktioniert natürlich besser, wenn es über wirklich langfristige Modelle sind, wo kontinuierlich Geld bezahlt wird, als anstelle einmal kaufen und ich muss laufend Updates kaufen.
Das bringt mich ja dann aber schon in Widerspruch, oder? Als Maschinenbauer denke ich mir nur gerade, weil auf der einen Seite verkaufe ich ja dann die Anlage und auf der anderen Seite verkaufe ich dann ein wiederkehrendes Softwarepaket dazu. Oder siehst du auch Möglichkeiten, dass ich die ganze Anlage als wiederkehrendes Paket, als Dienstleistung verkaufe?
Ist auch denkbar. Da gibt es auch schon erste Tests, dass man beispielsweise zumindest zeitweise über Nacht oder bestimmte andere Zeitabschnitte die Maschine als Pay-per-Use rausgibt und das erprobt. Das ist aktuell auch schon möglich, weil wirklich, sagen wir mal, gleichen Produkten, die über einen langen Zeitraum produziert werden, wenn ich jetzt eine reine Individualproduktion habe, ist es noch schwieriger. Aber es gibt da erste Versuche und es funktioniert auch. Und es ist denkbar, dass ich das nach und nach immer weiter durchsetzen wird.
Also du meinst, wenn ich gleichbleibende Produkte habe, die in größeren Serien herstelle, dann könnte das durchaus eine Variante sein. Wohingegen, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir eine, weiß ich nicht, eine Fräsmaschine, damit ich möglichst flexibel bin, weil ich noch nicht weiß, was ich in 3 Jahren drauf fertige, dann wahrscheinlich eher schwierig, nehme ich an.
Auf jeden Fall kurzfristig. Vielleicht sieht das in 20 Jahren anders aus, aber die nächsten 5 Jahre werde ich dann zurückhalten.
Okay. Jetzt setzen ja die digitalen Geschäftsmodelle ja ein Stück weit auch voraus, dass ich als, und du, es ist, glaube ich, schon ein bisschen so durchgeklungen, als du ausgeführt hast, dass ich als Hersteller von den Komponenten oder von der Maschine ja auch Daten wieder zurückbekommen, um darauf Erkenntnisse zu ziehen über meine Produkte und so weiter. Als ich früher in den Standard- und Workshops gemacht habe, da waren die Hersteller immer extrem daran interessiert, mal wirklich nach 3-4 Jahren Feldversuch von der Anlage an die ganzen Instandhaltungsdaten zum Beispiel ranzukommen. Jetzt weiß ich aber, dass für viele Unternehmen ja ein extrem rotes Tuch, gerade wenn ich speziell ein großes Know-how in der Fertigungstechnologie habe, möchte ich ja nicht, dass andere da mitlesen, Dinge mitbekommen, die vermeintlich meine IP sind. Wie habt ihr das beleuchtet in dem Impulspapier oder was sind da so eure Erkenntnisse aus den ganzen Interviews und Recherchen, die ihr gemacht habt? Also sind Unternehmen überhaupt bereit, ihre Daten zu teilen, was solche Geschäftsmodelle angeht?
Also jetzt bei diesen Use Cases, muss man ja ganz ehrlich sagen, sind die Daten fast immer bei dem Betreiber geblieben. Oder halt bei dem direkten Anbieter, der die Maschine geliefert hat. Das funktionierte auch ganz gut, wenn die Daten wirklich zu dem Betreiber weitergegeben werden, beziehungsweise vom Betreiber zu dem Maschinenanbieter oder auch dem Komponentenhersteller. Was da aber ganz, ganz wichtig ist, dass festgelegt wird, um welche Daten es sich handelt, wie die Daten weitergenutzt werden, wo sie abgelegt werden und was da ganz langfristig mit passiert. Und man muss natürlich darauf achten, wenn es um personalisierte Daten geht, dass man die erstmal außen vor hält. Gewisse Daten wie Rohdaten, Maschine, der Anlage wirklich braucht man auch gar nicht mal unbedingt. Wichtig ist, dass die Daten, die man auswerten möchte, im Kontext mitgeliefert werden. Und wenn man da vernünftige, also mal sinnvolle Abmachungen drüber bekommt und auch Festlegungen und gegenseitiges Vertrauen, bekommt man das zumindest in der schlichten Wertschöpfungskette ein Austausch der Daten hin.
Okay, verstehe. Kannst du das mal an einem konkreten Beispiel festmachen? Weil klar, man kann sich irgendwie vorstellen, eine Anlage erzeugt einen Haufen Daten, aber an was für einem Use Case könnten wir das mal?
Wir könnten das ganz einfach machen. Es gibt, ich denke mir mal eine Branche aus, wir nehmen die Fensterbearbeitungsprofil-Branche. Da könnte ja jetzt der Automatisierer sagen, ich habe ein neues Werkzeug entwickelt, um Energiedaten auszuwerten und Energie zu überwachen. Dann baut der Maschinenbauer für die Profilbearbeitungsmaschine dieses Analyse-Tool in die Maschine ein und die Maschine geht dann zum Fensterprofilbearbeiter. Dieser nimmt dann die ganze Zeit die Daten auf, die Energiedaten, die Energieverbräuche in den verschiedensten Schichten, bei verschiedensten Profilen und bei verschiedensten im Grunde Kombinationen von Fenstern und diese Kombination wird notiert. Das heißt, es wird festgehalten, um was für eine Art von Auftrag es sich handelte, mit welchen Materialien von Profilen geschnitten wurden, mit welcher Art von Schnitten und wie lange die Zeitdauer und die Energieverbräuche waren. Diese Daten geht an den Maschinenbauer, der kann die auswerten für sich und sie geht natürlich auch nochmal zurück an den Automatisierer, sodass der auch testen kann, ob seine Auswertalgorithmen, die er jetzt für seinen Software-Baustein benutzt, auch wirklich sinnvoll sind. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. In dieser Kette haben wir selber einmal mitgewirkt. Wir haben sehr viel daraus gelernt, über alle 3 Unternehmen. Man hat gelernt, wie man einen Maschinenpark sinnvoll hochfährt, also zeitlich hochfährt, um den geringsten Energieverbrauch von Energiespitzen zu haben. Man hat gelernt bei einer Säge, wie die optimal zu betreiben ist, damit der Schweiß der Säge am geringsten ist. Und der Automatisierer hat gelernt, welche Algorithmen er möglich dass er nochmal anpassen muss oder auch welche grafischen Anzeigeelemente er nochmal vereinfachen muss, damit auch sowohl der Maschinenbauer das für sich besser verstehen kann, aber natürlich insbesondere der Endanwender auch an der Maschine, die gut lesen kann, verstehen kann, aber auch die Anlage entsprechend bedienen kann.
Okay, das ist sehr eindrücklich, das kann man sich gut nachvollziehen, vor allem, weil es ja so viele, ich sag mal, Nutzenden oder Mehrwerte für die einzelnen Parteien schafft. Stelle ich mir nur die Frage, wer ist dann am Ende bereit für zu bezahlen? Weil es ist ja irgendwie mit einem größeren Invest verbunden. Am Ende profitieren irgendwie alle. Also wie kann man sowas dann praktisch regeln, dass es als Geschäft funktioniert?
Aktuell gibt es da, glaube ich, noch kein richtig gutes Geschäftsmodell, also noch kein richtiges Erlösmodell dahinter. Wird das mit allen Parteien zusammen gemeinschaftlich geregelt, um noch eine Lösung zu finden? Jetzt in diesem Fall, was zum Beispiel, das war glücklicherweise eine Forschungskooperation, dass man es grundsätzlich ausprobieren konnte. Das hat das Ganze vereinfacht. Man hat auch das Geschäftsmodell diskutiert. Eine richtige endgültige Lösung war jetzt hier noch nicht. Aber grundsätzlich, wir haben das auch in anderen Beispielen gemacht, da setzen sich alle Parteien an einen Tisch. Jeder beschreibt seinen Nutzen und daraus wird dann für jeden ein sinnvoller Nutzenbeitrag und ein sinnvoller Erlösbeitrag errechnet. Das muss man aber dann schon in die Augen schauen und miteinander verhandeln zurzeit. Gerade wenn man die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt.
Ja, verstehe. Ist es dann eher was für größere Unternehmen, würdest du sagen? Oder meinst du, bei solchen Konstellationen können auch kleinere produzierende Unternehmen, ich sag mal nur mit 50 oder 100 Mitarbeitern mitmachen?
Ich würde sagen, da können auch kleinere mitmachen. Wenn man, solange alle sich ehrlich miteinander umgehen und jedem dem anderen auch entsprechend ehrlich etwas Gutes und den Nutzen gönnt, und miteinander das abspricht, können auch kleine Unternehmen das miteinander machen. Das ist quasi aus eigener Berufserfahrung, dass auch wir das in Diskussion mit kleineren Unternehmen und größeren Unternehmen, dass wir aushandeln und miteinander bewerkstelligen und auch entsprechende Verträge schließen können.
Okay, verstanden. Also nicht nur was für die ganz Großen. Das
Nein.
Ging mir so kurz durch den Kopf, als du es ausgeführt hast. Wir müssen natürlich nur über ein Thema sprechen, was ja auch in Bezug auf Industrie 4.0 die ganze Zeit eigentlich Thema ist, und das ist der digitale Zwilling. Was sind denn eure Erkenntnisse bezüglich des digitalen Zwillings? Also wo würdest du sagen, stehen wir da? Was für Nutzen hat es und was ist vielleicht auch so ein bisschen Utopie? Oder mein alter Chef hat immer Schmuck am Nachthemd gesagt.
Aber das ist ein schöner Spruch. Also der digitale Zwilling ist ja auch immer noch wie ursprünglich Industrie 4.0 ein Begriff, der noch unterschiedlich definiert wird. Und in der Regel fängt das ja schon während der Produktentwicklung an, wenn ich meine ersten Modelle in der Entwicklung nutze für Simulationen, für erste Funktionsmuster, gegen die ich auch programmiere und teste, habe ich ja schon meine ersten Bestandteile des digitalen Zwillings, die ich hinterher auch möglicherweise weiter nutzen kann. Während der Inbetriebnahme hat man gerne auch Abbilder der Maschine, wo ich dann das Hochfahren dran teste, wo ich die Taktzeit miteinander abstimmen kann. Während der Gewährleistung und während des Services habe ich gerne digitale Zwillinge, um auch noch wegen Analyseverfahren zu testen, um zu schauen, ob die Energieverbräuche sind, wie ich sie geplant habe, um die Taktzeiten so sind, wie ich sie ursprünglich eingesetzt habe, aber auch bei Weiterentwicklung, um auch schon mal neue Funktionen an einem digitalen Zwilling zu testen, bevor ich das dann wirklich in die Produktion reingebe. Die Utopie ist, glaube ich, ich bilde alle Funktionalität und alle Eigenschaften und jedes physikalische Verhalten einer Maschine 1:1 ab. Dann brauche ich so viele Modelle, dann wird das wirtschaftlich und auch effizient überhaupt nicht umsetzbar. Für gewisse Fragestellungen, die immer wieder wichtig sind, wie die Taktzeiten, die Echtzeitfähigkeit oder auch vielleicht Festigkeitsverhalten, Qualitätsverhalten, ist es aber auch realisierbar, dass man schon digitale Zwillinge einsetzt. Zumindest für ausgewählte Fragestellungen. Und ich glaube, im ersten Schritt geht es darum, diese ausgewählten Fragestellungen zu finden und die ersten einfachen Umsetzungen zu machen, zu testen. Und wenn man den Anfang hat, dann kann es ja immer ohne weiteres erweitern.
Was wäre denn aus deiner Sicht die erste Fragestellung? Also hast du irgendwie gesagt, Taktzeiten sind zum Beispiel wichtig oder allgemein mal über die Produktionsfähigkeiten nachzudenken. Und wie würde ich das denn konkret umsetzen? Also was für eine Systemlandschaft brauche ich oder wie baue ich mir einen digitalen Zwilling dann auf?
Also um wirklich Taktzeiten oder auch das grundsätzliche Ablaufverhalten zu realisieren, brauche ich eigentlich aus der Automatisierungstechnik die typischen Simulationswerkzeuge. Da gibt es ja verschiedene, mit denen ich Echtzeitverhalten prüfen kann, mit denen ich auch das Ablaufverhalten prüfen kann. Dann würde ich mich jetzt neutral halten und da sollte man einfach mal schauen, was es da grundsätzlich gibt. Aber auch die CAD-Werkzeuge, CX-Werkzeuge bieten im ersten Schritt schon viele Möglichkeiten, um grundsätzlich Funktionsweise zu testen, den ersten digitalen Zwilling hinzustellen, gegen den ich auch programmieren kann. Und dann ist die Frage, mache ich sofort eine riesige Produktionslinie oder teste ich lieber erstmal die Maschine für sich oder eine einzelne Station und dann kann man eine Reihe die Stützen ineinander reihen, um Schritt für Schritt ein ganzes System auch zu analysieren.
Okay, verstanden. Ich habe tatsächlich letzte Woche mit einem Produktionsleiter gesprochen, habe darauf angesprochen, ja, ich habe demnächst wieder einen Podcast über Industrie 4.0, da geht es um Impulspapier, digitale Geschäftsmodelle von Maschinenbau und da meinte er nur, ja, wird dann der Service noch teurer, der ist ja so schon teuer. Wie würdest du denn der Aussage begegnen und was würdest du dem Kollegen antworten?
Dem Kollegen würde ich, glaube ich, antworten, dass er langfristig Glück hat, weil wenn über wirklich Remote Services kurzfristig Service durchgeführt werden kann, dann braucht er die Reisekosten nicht zu bezahlen. Er braucht auch den Menschen keine 15 Stunden vor Ort und er muss auch keine 2 Wochen warten. Das ist ja natürlich ein schlechtes Szenario, aber ein paar Tage warten, bis dann wirklich ein Mitarbeiter vor Ort angucken kann. Weil viele Dinge stellt man fest, die kann man remote beheben, indem man mit Mitarbeitern spricht, indem man sich auf die Maschine aufschaltet, indem man von der Maschine auch die Informationen hochgeladen bekommt. Also da sehe ich ganz großes Potenzial und ich würde ihn beruhigen, dass es langfristig günstiger wird, wenn er denn vorher in diese Analyse-Tools investiert hat.
Ja, man kann sich schon vorstellen, was man da sparen kann, wenn man nur mal die Reisekosten und so weiter dann immer sich vor Augen führt von den Servicetechnikern. Verstehe ich. Vielleicht noch so, wir kommen ja schon so langsam zum Ende, aber was mich noch interessieren würde, was habt ihr denn rausgefunden, was funktioniert denn überhaupt nicht in diesem Kontext? Oder wo sind denn, manchmal kann man ja auch so aus Versuchen lernen, die dann nicht das gewünschte Ergebnis gebracht haben oder als Erkenntnis gebracht haben, dass halt nicht funktioniert, was ja auch valide ist. Also was sind so Ansätze, wo der Maschinenbau besser die Finger von lassen sollte?
Also was überhaupt gar nicht funktioniert, ist im ersten Schritt die Mitarbeiter in die Hand zu nehmen. Weil das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Kriterien, weil wenn die es nicht akzeptieren, wird es nicht gelebt. Und wenn die unzufrieden sind, sind auch die Arbeitsergebnisse nicht gut. Also im ersten Schritt sollte man auf jeden Fall Mitarbeiter auf jeder Ebene mitnehmen. Zum ersten die Ideen haben müssen, das umsetzen müssen, aber auch die Mitarbeiter, die hinter an der Maschine sind. Weil das sind die, die hinterher auch dafür sorgen, dass die Maschine funktioniert, dass die Produktion funktioniert. Und wenn etwas liebevoll gemacht wird und die auch wirklich intrinsisch motiviert sind, an den Maschinen zu stehen, mit den Maschinen zu arbeiten, dann können wir auch wirklich von einer guten Produktion sprechen. Also das ist erstmal etwas, was wir als grundlegende Dinge sehen. Neben den technologisch gibt es natürlich auch Herausforderungen, dass wir sehen müssen, dass die Standards benutzt werden, weil wenn ich nicht die richtigen Schnittstellen nutze, wie der Hardware-Schnittstellen und insbesondere auch Software-Schnittstellen, kann es natürlich nicht funktionieren. Und da hilft es, auf Standards zu setzen. Und da muss man natürlich zum einen die branchenspezifischen Standards sich anschauen und dann die Standards, die die Tools an sich auch bieten. Und von daher, aber wenn man andersrum wirklich mit kleinen Lösungen anfängt, auch als Maschinenbauer, schaut, das setze ich schon ein. Ich prüfe dahingehend, dass ich vielleicht nochmal auf einen etablierten Standard setzen muss, um die Schnittstellen zu realisieren, ist schon sehr viel möglich.
Wollte ich gerade darauf einsteigen, weil mir begegnen oft, wenn ich jetzt so auf unsere Scalable One-Projekte schaue, der ein oder andere Maschinenbau, der sich durchaus schwer tut, Daten zu teilen, mit dann Protokolle zu unterstützen und so weiter. Und man hat immer so den Eindruck, das Unternehmen war halt über viele Jahre jetzt irgendwie technisch extrem gut und kann tolle Anlagen bauen und so weiter. Aber wenn du dann fragst, wie du über ein modernes Protokoll, wie zum Beispiel eine REST-API, ein paar Werte abfragen kannst, dann kommen die total in Schlingern und stoßen auf massive Probleme, weil sie einfach die Kompetenz nicht im Haus haben oder sich nie mit beschäftigt haben. Würdest du sagen, dass eigentlich alle Maschinenbauer dann dazu verdammt sind, sich mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen? Oder was nimmst du da für eine Stimmung in eurer Branche wahr?
Das stimmt, man hat Zurückhaltung bei den Maschinenbauern oftmals, aber es kommt ja auch darauf an, wie man auf den Maschinenbauer zugeht. Man weiß, dass die natürlich ihre eigenen Probleme haben, man weiß auch, dass sie in ihren Technologien, in ihren eigenen Maschinen oft grandios sind. Das bewundern wir auch immer wieder. Und wenn man dann aber anfängt, mit denen ins Gespräch zu kommen, auf einer Ebene, die jeder versteht und sie entsprechend abholt und wirklich Schritt für Schritt die Lösungen durchspricht und denen auch aufzeigt, dass es manchmal gar nicht so viel Aufwand ist und mit einer ganz kleinen Sache erstmal anfängt, haben wir schon viele KMUs und auch andere Maschinenbauer eingefangen, um wirklich in die Digitalisierung weiter tiefer reinzugehen.
Okay, verstehe. Kann ich mir gut vorstellen, dass das ein spannender Prozess ist beim einen oder anderen. Unsere klassische Abschlussfrage, Ursula, ist immer, was kann ich jetzt als Produktionsleiter konkret mitnehmen? Und deswegen auch an dich, wenn ich jetzt Produktionsleiter bin, heute zuhöre, vielleicht auch so Revue passieren lasse, was du bisher erzählt hast, auch aufs Impulspapier ja immer wieder verwiesen hast. Was sind denn so die Haupterkenntnisse, die ich ab morgen berücksichtigen sollte, die aus eurem Papier hervorgehen?
Ich glaube, die Maschinenbauer sollten erstmal oder Produktionsleiter sollten offen durch ihre eigene Produktion gehen und schauen, was vielleicht schon da ist. Weil ich glaube und bin mir sicher, dass bei vielen schon erste Ansätze vorhanden sind, die sie einfach aufgreifen können und umsetzen können. Der zweite Schritt, man kann Fragestellungen sammeln, wo es sich vielleicht lohnt, mal hinterher zu schauen, wo habe ich schon Digitalisierung, aber wo könnte ich noch weitergehen, wo drückt mir der Schuh, bei welchen Fragestellungen. Und dann schauen oder auch sprechen, je nachdem, ob man es selber recherchieren möchte oder ob man mit Anbietern sprechen möchte, was gibt es denn schon für Lösungen, die ich einfach integrieren kann. Und den Mitarbeitern die Angst nehmen, sondern die einfach offen. Und auch die fragen, wo seht ihr noch Potenzial? Wo können wir wirklich gemeinschaftlich als Unternehmen etwas machen?
Okay, das sind sehr, sehr spannende Tipps. Das Impulspapier, haben wir gesagt, verlinken wir in den Shownotes. Das heißt, wer da einen Blick rein werfen möchte, ist da sehr gerne eingeladen. Du bist auf LinkedIn, glaube ich, auch aktiv. Das heißt, deine Kontaktdaten würde ich auch mit in die Shownotes packen, falls jemand eine Rückfrage hat.
Können wir gerne so machen.
Cool, dann vielen Dank, Ursula, für deine Zeit, für das tolle Gespräch über Industrie 4.0. Mal sehr von der Forschungsseite, aber durchaus sehr, sehr praxisnah. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.